Ja, das war die Weihnachtsgeschichte. Es geht hier um Jesus Christus, um seine Geburt. Und es spielt keine Rolle, wann Weihnachten gefeiert wird. Es gibt einige Menschen, die feiern Weihnachten am 25. Es gibt einige, die feiern Weihnachten am 24. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, ob man es am Heiligabend oder einen Tag später feiert. Es geht eigentlich um die Geburt von Jesus Christus. Und jetzt mag jetzt so der ein oder andere herkommen und vielleicht meinen, ja, wieso feiern wir überhaupt Weihnachten? Das ist doch nicht in der Bibel und wir dürfen nicht irgendwelche Feste erfinden, die den Herrn ehren. Und wo siehst du das in der Bibel, dass Menschen Weihnachten gefeiert haben? Ihr betreibt da Heidentum, ihr betreibt da Götzendienst. Und ganz ehrlich, also dieses Argument ist eigentlich kein Argument, weil es gab immer schon Feste. Feste sind auch eine Art Tradition. Wir lesen zum Beispiel in Römer Kapitel 14, Vers 5, da sagt der Paulus, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Das heißt, was er hiermit sagt ist, wenn jemand ein Fest feiern möchte, dann ist das okay, solange es natürlich nicht Götzendienst ist. Und wenn jemand kein Fest feiern möchte, ist es genauso okay. Kein Christ auf dieser Welt ist gezwungen, Weihnachten zu feiern. Es muss nicht sein. Du musst keinen Weihnachtsbaum kaufen, du musst nicht in einen Weihnachtsgottesdienst gehen. Ich meine, Gottesdienst ist immer gut, so nehmen wir gesagt. Es ist immer gut, dass du in Gottesdienst gehst, aber schau, es geht nicht darum, dass du jetzt ein Fest feierst, was du nicht feiern willst. Ja? Du kannst doch an anderen Tagen die Geburt von Jesus feiern und dich darin erfreuen, aber der Punkt ist der, Feste sind Tradition und es hat doch etwas Schönes, wenn man einen speziellen Tag hat im Jahr, wo man an die Geburt von Jesus denkt. Ich denke nicht, dass es Götzendienst ist und wenn es Götzendienst wäre, wo ist dann der Götzendienst? Ja. Wir freuen uns, dass Jesus geboren ist. Und wir feiern, dass Jesus geboren ist. Das ist die schönste Nachricht auf der Welt. Nach der wichtigsten Nachricht, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist, natürlich. Das ist eine viel wichtigere Botschaft, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Aber ohne dass er auf die Welt kommt, passiert das auch nicht. Und wir freuen uns, wir Christen freuen uns, dass Christus in die Welt gekommen ist. Er hat uns diesen Weg gebahnt zum Vater. Und deswegen an jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Ja? Die Frage stellt, also diese Frage, die Menschen dann stellen, ist es legitim, ein eigenes Fest zu definieren außerhalb der Bibel? Ganz ehrlich, es ist legitim. Die Bibel lehrt das auch. Lesen wir zum Beispiel, schlagen wir gemeinsam das Buch Esther auf. Das Buch Esther, Kapitel 9. Das Buch Esther, Kapitel 9. Und falls du das Buch noch nicht gelesen hast, da geht es um die Juden, die bald umgebracht werden, die bald überwältigt werden, weil Haman sozusagen das geplant hat und den König dann um Genehmigung gebeten hat und der König hat das genehmigt. Und natürlich ohne Wissen, dass die Juden sozusagen das Volk von Esther auch sind. Nicht? Dass Esther auch eine Jüdin ist und das würde der König natürlich nicht erlauben, hätte er das gewusst. Auf jeden Fall war es so, dass die Juden überwältigt werden sollen und dann ist ein Wunder passiert, Gott hat Esther verwendet, damit diese Überwältigung nicht stattfindet. Es ist genau das Gegenteil passiert, sondern Gott hat die Juden gesegnet durch den König Ahasveros und die Juden haben ihre Feinde sozusagen überwältigt. Und weißt du, was die Juden dann gemacht haben? Weil das ein so schöner Freudentag war, sie haben ein eigenes Fest eingeführt. Wir lesen in Esther Kapitel 9, Vers 14, hier sagt die Bibel, da befahl der König, dies zu tun und das Gebot wurde in Susan erlassen und die 10 Söhne Hamans wurden gehängt. Und die Juden, die in Susan waren, versammelten sich auch am 14. Tag des Monats Adar und erschlugen in Susan 300 Mann, aber in ihren Besitz legten sie die Hand nicht. Und dann lesen wir in Vers 27, das ist nachdem sie sozusagen ihre Feinde überwältigt haben, hier steht, Vers 26, darum werden diese Tage Purim genannt, nach dem Wort Pur, deshalb wegen alles dessen, was in dem Schriftstück stand und was sie selbst gesehen und erfahren hatten, setzten die Juden dies fest und nahmen es als Brauch an, für sich und ihre Nachkommen und alle, die sich ihnen anschließen würden, dass sie nicht davon abgehen wollten, jährlich diese zwei Tage zu feiern, wie sie vorgeschrieben und bestimmt worden waren. Das bedeutet, wir wissen, in der Bibel gibt es kein Fest Purim. Gott hat dieses Fest nie eingeführt, aber die Juden hier, weil sie sich gefreut haben, dass Gott diese Rettung geschaffen hat, haben einen eigenen Festtag, zwei Festtage eingeführt, die Purim, wo man sich gegenseitig sozusagen beschenkt, nicht? Als Freudenbotschaft, dass sie gerettet wurden. Also du siehst auch im Alten Testament, wo es die Feste des Herrn gab, wo sie gefeiert wurden, gab es diesen Fall hier, dass Gott Esther sozusagen gesegnet hat und dadurch auch im Nachhinein zwei Festtage festgelegt wurden, damit man sich an diese Tage erinnert. Ja. Also natürlich ist es legitim. Die Bibel ist ganz klar. Wo wird verboten, dass man die Geburt von Jesus feiert? Ich meine, das ist absolut unbiblisch, wenn man das so sagt, weil es ist ja nichts Sündhaftes, dass man die Geburt des Heilands feiert. Ist ja nichts Sündhaftes daran. Wo ist da der Götzendienst? Und weißt du, es gibt natürlich auch im Weihnachtsfest eine traditionelle Komponente. Das gibt es, ich glaube, in jedem Fest. Ja? Es gibt eine traditionelle Komponente und diese traditionelle Komponente möchte ich jetzt mal gemeinsam anschauen. Und das ist jetzt vielleicht eine Idee, ja, man kann diese Dinge so deuten, man muss sie nicht so deuten, es gibt da keine Regel dafür, weil einige meinen dann, okay, wieso backt sie dann Weihnachtskekse? Sagen, was, wieso? Also was hat das mit Weihnachtskeksen zu tun? Und ganz ehrlich, verbietet es die Bibel, Weihnachtskekse zu backen? Ist das ein Verbot? Hat Gott gesagt, back keine Weihnachtskekse am 25., am 24. Dezember? Steht das irgendwo im Wort Gottes? Ich habe das nirgendwo gelesen. Natürlich ist es erlaubt, Weihnachtskekse zu backen. Ja, diese Gerüche, diesen Geschmäcker, diese Weihnachtsbäckerei ist eigentlich was Schönes zu dieser Zeit. Draußen ist es kalt, okay, heute hat es 13 Grad gehabt. Ja, aber normalerweise ist es kälter, es ist die kühle Jahreszeit und wir haben dann diese schönen Kekse, die gut riechen, die warm sind, die schmecken und man freut sich einfach zur Weihnachtszeit. Ich meine, das hat nichts mit Götzendienst zu tun, okay? Das ist ein einfacher Fall. Also ja, back Weihnachtskekse, das ist nicht verboten. Die Bibel verbietet es nirgendwo. Andere kommen und sagen, ja, wieso habt ihr einen Weihnachtsbaum? Ja, Weihnachtsbaum, das Götzendienst, nicht? Aber ganz ehrlich, man kann den Weihnachtsbaum schon ein bisschen eine Symbolik verleihen. Ist vielleicht jetzt weit hergeholt, man muss es auch nicht so sehen. Weißt du, wie ich eh schon gerade gesagt, die Blätter des Weihnachtsbaumes sind immer grün, oder? Die sind immer grün. Und das hat natürlich eine Symbolik, auch damals schon, ja nicht nur im Christentum, sondern es ist einfach die Symbolik des ewigen Lebens. Es bleibt, es verändert sich nicht. Es bleibt grün im Sommer, im Winter, es bleibt. Okay, das ist ein Symbol für das ewige Leben. Jesus Christus sagt, er ist die Auferstehung. Okay, durch ihn kommt das ewige Leben und das kann man so vielleicht deuten. Und ich will jetzt, verstehe mich nicht falsch, ich möchte nicht Jesus mit einem Weihnachtsbaum vergleichen. Jesus ist nicht ein Weihnachtsbaum. Okay, aber man kann, glaube ich, schon hier und da diese Parallele sehen. Jesus hat uns das ewige Leben gebracht, beschert sozusagen, und diese grünen Blätter da bleiben immer grün. Ist ein Symbol dafür, für das ewige Leben. Kann man, glaube ich, so vertreten, muss man nicht. Es ist auch keine Regel. Ja, das ist jetzt einfach nur, das sind auch meine Gedanken dazu. Und das sind einfach ein paar symbolische Elemente. Ja, das kannst du so deuten. Und dann kommen einige daher und sagen, wieso singt ihr Weihnachtslieder? Wieso singt ihr Lieder über die Geburt von Jesus? Sagen, wieso tut sie das eigentlich? Ist das überhaupt biblisch? Ja, wieso singt sie beides Lieder? Sagen, also wo verbietet die Bibel, dass man Weihnachtslieder singt? Und weil, schau, mit Weihnachtsliedern meine ich jetzt nicht diese Lieder, wo du dann das Christkind sozusagen besingst oder wo du dann den Nikolaus sagst, hey Nikolaus und so weiter und Weihnachtsmann. Und so. Das meine ich nicht damit. Schau, Weihnachtslieder, da geht es eigentlich um Jesus Christus, die besingen, den Herrn Jesus, Gott, wir loben ihn und wir preisen ihn, wir freuen uns, dass er vor 2000 Jahren für uns gekommen ist, damit er für uns dieses wunderbare Opfer am Kreuz bringt. Und ganz ehrlich, ich verstehe das überhaupt nicht, wieso Menschen dann herkommen und sagen, hey, wieso singt ihr Weihnachtslieder? Weil ganz ehrlich, lies mal Psalm 40. Hast du schon mal Psalm 40 gelesen? Wenn nicht, dann hör mal kurz zu. Psalm 40, Vers 8. Müsst ihr jetzt nicht aufschlagen alle, aber ich lese einfach mal vor. Psalm 40, Vers 8. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Hier geht es um Jesus Christus. Er kommt, er sagt im Psalm 40, 8, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht, von mir geschrieben. Und das letzte Mal, als ich das Neue Testament gelesen habe, hat es da nicht geheißen, singt Psalmen, oder? Das steht doch in der Bibel. Das heißt, eigentlich solltest du das Kommen von Jesus singen, oder? Du solltest Psalm 40 eigentlich singen, vom ersten Vers bis zum letzten Vers, und da ist das Kommen von Jesus genauso dabei. Das heißt, das Kommen von Jesus zu besingen und zu feiern, ist absolut biblisch. Es ist nicht unbiblisch. Okay, sonst müsstest du ja diesen Vers rausstreichen. Siehe, ich komme. Ja, dann singen wir doch, dass der Herr Jesus gekommen ist. Okay? Und dann kommen die Extremisten. Die Extremisten sagen dann, ja, aber der Adventskranz, nicht? Der Adventskranz, das ist was Heidnisches. Dieses Ring da, nicht? Mit den Kerzen und so weiter. Das heißt, so haben wir gesagt, ursprünglich waren es nicht 4 Kerzen. Okay? Ursprünglich waren es 24 Kerzen. Okay? Und das war so eine Art Vorbereitung auf den 25., auf den 24. zum Heiligen Abend, weil eben mit jeder Kerze, die man angezündet hat, das ist die Symbolik dahinter, ja, ist mehr Licht geworden, oder? Das Licht ist immer mehr geworden. Stell dir vor, du zündest eine Kerze an. Das ist nicht so viel Licht. Aber wenn du die zweite Kerze anzündest, ist mehr Licht. Wenn du die dritte Kerze anzündest, ist noch mehr Licht. Bei der vierten Kerze ist noch mehr Licht. Okay, die anderen 20 Kerzen gibt es heute nicht mehr. Aber sagen wir, es sind nur 4 Kerzen. Und bis zum 24. leuchten dann 4 Kerzen. Das ist das meiste Licht auf dem Adventskranz. Und das ist eine Symbolik dafür, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Okay? Das Licht ist in die Welt gekommen. Das ist eine Art Symbol dafür, für diesen Vers, den wir alle miteinander kennen. Johannes Kapitel 1. Johannes Evangelium Kapitel 1. Diesen Vers kennt jeder. Ab Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glauben. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder Christ einen Adventkranz haben muss, ja, dass du jetzt die Kerzen anzünden musst. Das musst du nicht. Das ist keine Verpflichtung. Du musst keinen Adventkranz haben, du musst keinen Weihnachtsbaum haben, du musst nicht Weihnachtskekse backen, ja, du verpasst halt die guten Weihnachtskekse, selber schuld, ich esse sie gerne zu dieser Zeit. Schau, du musst nicht Weihnachtslieder singen, aber zumindest solltest du Psalm 40, 8 singen, ja, aber es ist einfach nur eine Symbolik, eine traditionelle Komponente dieses Festes, dass man Kerzen anzündet, als Symbolik, hey, es sind noch ein paar Tage, bis wir Weihnachten feiern, bis wir die Geburt von Jesus feiern. Hat eigentlich nichts mit Götzendienst und Heidentum zu tun, oder? Ich meine, wo sieht man da Heidentum? Das Problem ist, dass die heutigen Menschen dieses weihnachtliche, christliche Fest verändert haben. Sie haben es verunstaltet. Weißt du, was die sagen? Die Eltern den Kindern erzählen an den Kindern, du, wenn du aber brav bist, dann kommt der Nicolo und bringt ein Geschenk. Er bringt ja Geschenke. Oder andere sagen, der Weihnachtsmann, der mit dem Bart, der hat so einen langen weißen Bart, der ist so rein und schön und einen roten Hut, nicht? Und dann kommt er in der Nacht übers Fenster wie ein Räuber sozusagen, wie ein Räuber, klettert in die Leiter hoch, bricht das Fenster auf, nicht? Ja, die Kinder bekommen schon Angst. Papa, Mama, was ist das? So erzählen sie das natürlich nicht, ja, ich übertreibe ein bisschen. Aber sie glauben, dass der Weihnachtsmann dann kommt und die Geschenke sozusagen unterm Baum stellt, nicht? Und am nächsten Morgen stehen die Kinder dann auf, der Weihnachtsmann war da! Der Weihnachtsmann, ja, er ist da, hat uns Geschenke gegeben! Echt? Und sie glauben das dann ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre und dann kommst drauf, Moment einmal, Papa, du hast uns doch erzählt, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, oder? Und der Papa sagt, ja. Und dann sagen die Kinder, du hast gelogen! Es gibt keinen Weihnachtsmann! Wir wissen es jetzt! Wir haben es herausgefunden, das war alles nur eine Lügengeschichte! Du hast die Geschenke hingestellt unterm Baum. Der Weihnachtsmann war nie da, es gibt ihn gar nicht. Oder der Nikolaus, oder das Christkind, habe ich jetzt neulich nicht recherchiert. Sie glauben, das Christ, wir waren heute am Land bei meinen Eltern zu Besuch und wir haben uns diese Lama-Wanderung angeschaut, nicht? Und das Kind ein bisschen was zum Sehen haben, diese schönen Tiere. Und der Bürgermeister hat dann gesagt, dass, ich meine, unglaublich eigentlich, der Bürgermeister von Pfaffstätten, ja, hat dann gesagt, wir glauben an das Christkind. Wir glauben an das Christkind und deswegen machen wir jetzt die Lama-Wanderung zum Kind, zur Kindermette, nicht? Und wir glauben an das Christkind und dann kommt es mit den Geschenken, nicht? Ich habe den Geschenken nicht gesagt, aber wissen, was er gemeint hat mit Christkind. Weil ganz Österreich feiert, dass um 18 Uhr das Christkind kommt. So ein Engel, sagen sie, ein Engel mit Flügeln, nicht? Der bringt dann die Bescherung. Und weißt du, das ist nicht biblisch. Das ist eher mehr Heidentum und Götzentum. Das ist nicht das, was wir feiern. Wir feiern keinen komischen Weihnachtsmann, der über das Fenster hineinklettert, ja, wie der James Bond und dann sozusagen das Fenster aufreißt mit seinem Metall und das niemand hört, dann reinkommt, Geschenke hinlegt und danach verschmilzt er wieder die zwei Glasscheiben miteinander. Wir glauben nicht an einen Weihnachtsmann, der dann über das Fenster hineinkommt oder über den Kamin. Ich meine, was ist, gute Nacht, was ist das überhaupt? Ja, diese Tradition, weil schau, sonst müsstest du deine Kinder ständig anlügen. Du müsstest deine Kinder jedes Jahr anlügen, dass der Weihnachtsmann eigentlich kommt. Aber es gibt ihn gar nicht. Ja? Das ist nicht gut, weißt du, dass du Kinder anlügst. Wir sollten nicht unsere Kinder belügen, sondern schon die Wahrheit sagen. Aber ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Beschenkungen, gegen Bescherung, dass man sich einander beschenkt. Sich einander beschenken ist eigentlich was Schönes. Es ist was Biblisches. Es ist ein Zeichen, ein Akt der Liebe, das man dem Gegenüber sozusagen zeigt. Ist nichts Schlimmes dabei. Das sind sozusagen die traditionellen Komponenten des Weihnachtsfestes. Aber wie gesagt, die Menschen, die wissen nicht, dass sie damit Jesus eigentlich feiern sollten. Die feiern den Weihnachtsmann. Die preisen nicht den Herrn dafür. Sie singen nicht Weihnachtslieder. Sie denken nicht an die Geburt von Jesus zurück, dass er eigentlich uns sozusagen das ewige Leben schenken möchte und deswegen in die Welt gekommen ist. Ja, sondern sie denken an ihre Geschenke, an ihre Habsucht. Oh, was hat der bekommen? Was habe ich bekommen? Wieso hat der das bekommen? Wieso habe ich das nicht bekommen? Und dies und das. Nur Streitereien. Und man sagt immer das Fest der Hoffnung und der Liebe. Aber ganz ehrlich, Liebe ist wichtig. Aber es geht voraus, also vorsätzlich eigentlich, zuerst einmal an die Liebe des Herrn Jesus Christus zu uns. Dass er in die Welt gekommen ist, dass er dieses Heil bereiten wollte und bereitet hat für uns, wenn wir glauben. Also was feiern wir zu Weihnachten? Feiern wir den Weihnachtsmann? Nein! Feiern wir das Christkind? Nein! Feiern wir den Nikolaus? Nein! Feiern wir die Geschenke? Nein! Feiern wir den Weihnachtsbaum? Nein! Feiern wir Weihnachtskekse? Nein! Wir feiern die Geburt von Jesus Christus. Okay? Ich möchte das kurz vorlesen. Also die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 1, Vers 18, Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 18, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden ist. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Das ist eine sehr missliche Lage, in der Josef sozusagen gekommen ist. Er war gerade verlobt, nicht? Die Heirat steht bevor und seine Frau ist dann auf einmal schwanger. Ja. Der wird sich gedacht haben, wieso ist meine Frau schwanger? Das geht doch gar nicht. Hat sie vielleicht mit einem anderen Mann, nicht? Wie funktioniert das? Ja? Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, seine Frau hat ihn betrogen mit einem anderen Mann, ja? Und sie hat jetzt ein Kind von diesem anderen Mann bekommen und er wollte sie entlassen. Er wollte sie sozusagen die Verlobung lösen, ja? Sozusagen scheiden von mir aus, wenn du es so sagen willst. Ich habe jetzt auch kein anderes, besseres Wort gefunden. Und weißt du, Was passiert dann? Die Bibel sagt in Vers 20, während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das heißt, um was es hier geht, ist Folgendes. Der Josef denkt sich, seine Frau hat ihn betrogen. Er will sie jetzt sozusagen entlassen, auch nicht öffentlich, damit sie nicht der Schande preisgegeben wird. Man muss ja denken, eine Frau, die in Unzucht gelebt hat, beziehungsweise Unzucht getrieben hat und sie war verlobt. Ich meine, das ist eine sehr schwere Sünde, ja, und eine sehr, sehr eine große Schande für eine Frau, nicht? Wenn sie vorgibt, dass sie jungfräulich ist und dann in die Ehe sozusagen hinein will, aber sie hat eigentlich schon vorher schon Geschlechtsverkehr gehabt. Das ist eine sehr große Schande für eine Frau. Und er hat gesagt, okay, also wird sie entlassen, aber nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Er hätte es auch anders machen können, oder? Er hätte auch sagen können, hey, seht, meine Frau, sie hat Unzucht getrieben mit irgendeinem Mann, ja? Und schaut ihr zu, was sie mit ihr macht. Die Leute hätten sie geschmäht. Aber irgendwie hat er trotzdem gesagt, er macht es nicht öffentlich. Und weißt du, es ist auch gut, dass das nicht passiert ist, weil der Engel im Traum sagt ihm dann, hey, pass auf, scheu dich nicht, Maria, deine Frau sozusagen zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Das heißt, Gott hat ihr ein Wunder gemacht. Ja? Er hat Jesus Christus sozusagen seinen Sohn Mensch werden lassen. Also er selber, Gott ist er selber. Also Jesus ist selber Gott auch. Mit der Trinität, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die drei sind eins. Das heißt, Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus, hat Fleisch angenommen im Bauch von Maria. Und dann hat Josef natürlich verstanden, okay, meine Frau hat mich nicht betrogen. Also meine angehende Frau, meine Verlobte hat mich nicht betrogen. Und der Engel sagt ihm, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das heißt, hier geht es um die Sündenvergebung der Menschen. Jesus ist gekommen, um den Menschen ihre Sünden zu vergeben. Ja, und das hat er gemacht am Kreuz natürlich. Das ist das, was wir an Ostern feiern, sein Tod und seine Auferstehung. Und also die Bibel sagt in Johannes Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und später steht dann, das Wort wurde Fleisch. Gott ist das Wort und Gott ist Fleisch geworden und hat unter uns Menschen sozusagen geweilt. Er hat Menschen geheilt, er hat Blinde wieder sehend gemacht, da wieder hörend gemacht und so weiter und so fort. Die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, schlagen wir 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 auf. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das heißt, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Gott ist Fleisch geworden, Fleisch angenommen. Er ist Mensch geworden, um uns das Heil zu bringen. Und die Frage, die es jetzt hier gibt für uns als Christen, weil wir Weihnachten feiern. Wie sollte unsere Gesinnung zu Weihnachten sein? Wie sollte unsere Gesinnung zu Weihnachten sein? Also wir haben vorher das gesamte Kapitel 2 von Lukas gelesen. Und da stand drinnen, in Vers 25, und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme. Das heißt, dieser Simeon, der eigentlich gewartet hat, ja, er wollte den Heiland sehen. Ja, Gott hat ihm gesagt, hier steht, er hat die Zusage empfangen vom Heiligen Geist, dass er nicht sterben wird, bis er den Herrn Jesus sieht. Und als die Eltern den Herrn Jesus sozusagen zum Tempel hinbringen, und dann sieht er auf einmal den Jesus, und er weiß sofort, hey, das ist Jesus. Weißt du, was er macht? Er geht hin und nimmt ihn einfach in den Arm. Er nimmt ihn einfach in den Arm und lobt Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Ich meine, ich weiß nicht, hast du schon mal gesehen, dass jemand einfach zu einer Frau hingeht und sagt, das Kind einfach nimmt, er lobte Gott nicht. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das ist normalerweise nicht sehr angenehm, oder? Wenn eine Mutter sozusagen ihr Kind gerade vielleicht in den Armen trägt und ihn kuschelt, vielleicht gerade gestillt hat, dann kommt der Simeon und nimmt das Kind sozusagen vor dir und sagt, er lobte Gott, nicht? Er lobte Gott, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Das heißt, das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat Jesus gesehen. Und was hat er gemacht? Er lobte Gott. Wir sollten so gesinnt sein, dass wir zu Weihnachten, wenn wir daran zurückdenken, dass Jesus gekommen ist, Gott loben und preisen dafür, dass er in die Welt gekommen ist. So wie Simeon. Er lobte Gott, sagt das vor allen Völkern, bereit hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Er nahm es auf seine Arme sozusagen und lobte Gott. Wir sollten so gesinnt sein wie Simeon. Ein weiteres Beispiel, im selben Kapitel 2 lesen wir von der Prophetin Hanna. Von der Prophetin Hanna, Vers 36, und da war auch Hanna eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Das heißt, die Hanna, sozusagen die zweite, sie sieht dann auch den Messias, ja, und freut sich. Und was hat sie gemacht? Sie hat den Herrn gepriesen. Und was hat sie noch gemacht? Was steht hier? Hier steht, sie redete von ihm zu allen. Zu allen hat sie geredet. Von seiner Geburt. Hey, der Heiland ist gekommen. Der Erlöser Israels ist gekommen. Er wird die Sünde hinwegnehmen. Ja, so wie es in den Propheten drinnen steht. Das heißt, sie pries den Herrn. Sing Lobpreislieder zu Weihnachten. Und zwar vor allem, fokussiere dich vielleicht eben auf die Geburt von Jesus. Ja, deswegen gibt es auch diese Weihnachtslieder. Weißt du, wie gesagt, es ist keine Pflicht. Wir müssen jetzt nicht unbedingt Weihnachtslieder singen, um die Geburt zu besingen, um zu freuen, dass Jesus gekommen ist. Aber es ist eine schöne Zeit, das zu machen. Ja? Und das Zweite ist, was du zu Weihnachten machen solltest, ist vielleicht das, was die Prophetin Hanna gemacht hat, Seelen gewinnen. Sie redete von ihm zu allen. Deswegen ist es auch für uns wichtig, am 25. dann Seelen gewinnen zu gehen, dass wir am Weihnachtstag, am 25. Dezember, wo wir gedenken an die Geburt von Jesus und auch jetzt schon natürlich gedenken wir dran am Heiligabend, dass wir Seelen gewinnen gehen und den Menschen von Jesus erzählen. Was gibt es in diesem Land für eine bessere Zeit, das zu tun? Ich meine, wir machen es jede Woche. Wir machen es auf einer regulären Basis, dass wir jede Woche 1, 2, 3 Stunden, je nachdem, wie der Plan ist, dass wir das auch machen, das ganze Jahr. Aber was gibt es für die Menschen da draußen für eine bessere Zeit als Weihnachten? Da, wo die alle in die Kirchen gehen, in die katholischen Kirchen. Ich meine, die sind nicht gerettet, aber das ist eine gute Gelegenheit vielleicht, ihnen vom Heil zu erzählen. So wie die Prophetin Hanna. Also das sind meine Gedanken dazu. Ich weiß nicht, vielleicht hast du eine andere Meinung. Ich verurteile niemanden, der Weihnachten nicht feiert. Vielleicht bist du einer, der sagt, weißt du, das ist für mich ein großes Problem, Weihnachten zu feiern. Weil ich bin in einer orthodoxen Kirche aufgewachsen und dort betet man eben diese Statuen an und zu Weihnachten macht man das extrem. Ja, und ich möchte dort einfach nicht dabei sein bei diesem Fest. Du bist vielleicht gebrandmarkt dadurch. Vielleicht hast du einfach nur schlechte Erfahrungen zu Weihnachten gemacht. Es ist keine Pflicht für dich, Weihnachten zu feiern. Aber du solltest vielleicht auch nicht alle Christen gleich als Götzendiener abstempeln, die Weihnachten feiern. Weil eigentlich haben wir gesehen, auch die traditionellen Komponenten kannst du jetzt nicht wirklich als Götzendienst darstellen. Ja? Also merken wir uns einfach, Weihnachten ist ein christliches Fest. Wir feiern Weihnachten, die Geburt von Jesus. Er ist gekommen in die Welt und wir sollten so gesinnt sein wie Simeon, wie Hanna und den Herrn lobpreisen und danken, dass er uns dieses Heil verschafft hat. Wir müssen noch zum Schluss beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Weihnachtsfest, dass wir an dieser Zeit an deine Geburt denken, Herr. Ich danke dir, dass du in die Welt gekommen bist, dass du für uns dieses Opfer gebracht hast am Kreuz, dass wir gerettet werden können. Ich bete auch, dass du morgen das Seelengewinnen segnest, dass wir Menschen erreichen können, vor allem in dieser Zeit, Herr, dass sie die Weihnachtsbotschaft auch hören wollen. Und bete auch für mehrere Rettungen, Herr, dass du einfach deinen Segen schenkst. Und möchte dir das anbefehlen. In Jesu Namen. Amen. Amen.